Vater, wir wollen heute Abend in die vorletzte Session einsteigen und wir beten, dass du uns Gnade gibst, jetzt auch nochmal von dem leckeren Essen, das Blut in den Kopf reinbringst, dass wir verstehen, aufnehmen können. Wie immer beten wir, Vater, dass unser Herz kapiert und begreift, dass unser Herz transformiert und verändert wird, dass wir hier mit einer neuen Sicht, neuen Perspektive diesen Berg verlassen und nicht nur mit neuem Wissen angefüllt. Vater, segne uns jetzt, wenn wir zuhören, und segne mich, Vater, wenn ich rede und spreche, und gib Gnade und Fluss, den nur du schenken kannst, in Jesu Namen. Amen. Wir wollen heute Abend das Thema in Christus in der Gestalt weiter fortsetzen, Gold und Asche, Sünder oder Heiliger, Gold und Asche. Es geht darum, Wachstum und Heiligung im Glauben zu verstehen. Das Thema in Christus, Sicherheit der Erlösung, Sicherheit des Heils, führt dann oft zu der Frage, ja, wenn alles sicher ist, wenn alles klar ist, dann kann ich ja leben, wie ich will, ne? Wie ist denn das mit der Heiligung? Und die Bibel spricht ja auch von Heiligung und dranbleiben. Und dieses Thema gehört natürlich sehr, sehr dazu, auch in Christus zu sein. Wie lebe ich in Christus? Wir wollen also den Schwerpunkt auf das Thema Wachstum im Glauben legen. Und hierbei liegt der Schwerpunkt aber nicht auf der Verbesserung unseres moralischen Verhaltens, sondern auch hier liegt der Schwerpunkt darauf, zu erkennen, wer wir eigentlich sind. Unser Tun sollte aus dem Sein geschehen. Und wir sollten nichts tun, um jemand zu sein. Das ist so wichtig. Und da ist das Christentum oft so schief gewickelt. Wir tun etwas, um jemand zu sein. Und Gott sagt, hey, werde erstmal jemand, empfange meine Identität, deine Sohnschaft, deine Tochterschaft, deine Kindschaft. Werd dir deiner selbst bewusst, meiner Liebe bewusst. Wenn das in dir realisiert ist, wird das Leben von mir aus dir ganz automatisch und anders fließen. So wurde auch leider das, was in der Bibel, und nicht nur in der Bibel, sondern auch bei den Juden der Tora, Heiligung genannt wurde, ganz schnell zu einem Würdigkeitswettlauf, in dem der Disziplinierteste, der Selbstbeherrschte, der am meisten moralisches Durchhaltevermögen hat, der Gewinner ist und alle anderen sind die Verlierer. Ich möchte trotzdem sehr klar sagen, zum christlichen Glauben gehört natürlich auch das Erlernen, das Trainieren von Impulskontrolle, sagt man in der Psychologie, eine Impulskontrolle. Ich mag diese Wörter mehr als manchmal so, herrsche über deine Sünde, das ist so abgedroschen irgendwie. Impulskontrolle ist, du kriegst einen Impuls manchmal, da liegen 10 Euro, der guckt gerade nicht hin. Und dann kannst du diesem Impuls widerstehen, du kannst diesen Impuls kontrollieren, der dir sagt, steck's ein. Oder du kannst dem anderen Impuls des Heiligen Geistes Folge leisten, der sagt, tipp mal dem auf die Schulter, dem die 10 Euro runtergefallen, sag, hey, du hast gerade 10 Euro verloren. Also als kleines Beispiel. Und ich denke, dass wir das lernen dürfen, praktizieren sollen. Als Christen haben wir auch die Motivation, den Nächsten zu lieben, und die Liebe tut dem Nächsten nichts Böses. So, unsere Motivation sollte auch die Liebe sein, die Nächstenliebe. Und Paulus sagt nicht umsonst, in der Liebe ist das ganze Gesetz erfüllt. Das ganze Gesetz ist in der Liebe erfüllt. Und Jesus hat auch gesagt, das ganze Gesetz ist in dem einen Gebot erfüllt, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und Gott den Herrn von ganzem Herzen. Wenn du liebst, wenn du wirklich von Herzen liebst, kannst du gar nicht anders, als Gutes zu tun. Zwar wirst du dabei auch nicht immer erfolgreich sein, du wirst hinfallen, du wirst stolpern, aber es wird dir leid tun, das haben wir gemerkt, gestern, heute gelernt, du wirst es spüren, es wird dich unangenehm berühren, du möchtest davon frei werden, du möchtest ein anderer Mensch werden, aber das, was dich antreibt, ist eigentlich die Liebe, und darum geht es auch heute Abend. Mein Schwerpunkt liegt hier sehr auf der Beziehungsebene zu erkennen, also wer ich bin und wer Gott ist und wer ich in ihm bin, und auch immer wieder neu zu begreifen, was ist Gnade. Gnade kann man nicht lernen, Gnade muss man erfahren. Und so brauchen wir oft ein halbes Leben, bis wir erkannt haben, dass es die Gnade ist, die uns selber verändert, zu anderen Menschen macht und transformiert. Und dass wir auch hier aus uns selber nie moralische Vollkommenheit, also moralische Fehlerlosigkeit erlangen. Ich liebe diesen Begriff, wir sind Gold und wir sind Asche. In der Ostfildener Gemeinde, wo meine Freunde herkommen, da war eine alte Dame, also hatte ich mal vor einem Jahr dieses Thema gepredigt, Gold und Asche. Und als es dann wieder kam, hat sie mir so ein Beutelchen in die Hand gedrückt. Ich packte das Beutelchen aus. Und dann waren zwei wunderschöne Plastikfolien. In der einen Folie waren Rittersport Goldbarren drin und in der anderen war Asche drin in der Klarsichtfolie. Und das liegt seitdem bei mir als auf dem Schreibtisch oder da, wo ich es sehen kann. Und das gucke ich mir gerne auch jeden Morgen an und sage, ich bin Gold und ich bin Asche. Ich habe schon überlegt, ob ich so einen Versandshop ausmache. Das kann man bestimmt toll verkaufen. So ein Sanktuarienhandel. War jetzt ein Quatsch. Ne? Aber ich würde euch mal Mut machen, vielleicht selber so Rittersportgoldbarren gibt es da zu kaufen. Ne? Und vielleicht irgendwo mal etwas Asche in den Beutel zu füllen. Und legt ihr das mal irgendwo hin, wo du es jeden Tag siehst. Und dann sagt er immer wieder hier, ich bin Gold, ich bin Asche. Und leg es Gott hin und sag, und jetzt nimm es und gebrauch es. Was ich früher oft gemacht habe, ich habe die Asche genommen und habe das Gold so drüber gelegt, dass man die Asche ja nicht mehr sieht. Und dann habe ich gesagt, so ist es gut. Und Gott hat gelacht. Ne? Er sagt, Edgebatch, ich sehe es trotzdem. Ne? Und da werden wir auch nachher drüber reden, über das Maskentragen. Wir sind Gold und Asche, wir werden vollendet, erst in der Ewigkeit, wenn wir unseren Auferstehungsleib haben. Und auch dort wird Gott weiter an uns arbeiten. Der Baum des Lebens, die Bäume des Lebens, die Blätter der Bäume des Lebens dienen zur Heilung der Völker. Auch dort wird noch Heilung stattfinden. Und mich beruhigt es kolossal, dass die Auferstehung nicht etwas ist, blub und blub, ich bin ein völlig anderer Mensch, sondern dass auch da noch Prozesse der Heilung, der Wiederherstellung stattfinden werden. Das zeigt für mich, wie unendlich gnädig Gott ist und vor allem, wie sehr interessiert ist, dass wir prozesshaft lernen und wachsen. Und das ist auch wichtig, darum brauchen wir 7x70 mal Gnade, weil Gott an prozesshaftem Wachstum mehr interessiert ist als am Instant-Wachstum oder einem Wachstum, das durch Angst und Furcht motiviert wird. Du kannst mit Angst und Furcht und schambasierter Theologie Menschen ganz schnell zur Änderung ihres äußeren Verhaltens treiben und bringen. Also du schaffst eine Herde Zombies, die nach außen hin funktionieren, Masken tragen und du willst nicht hinten dran gucken. Und das war exakt das, die Welt, in die Jesus hineinkam mit den Pharisäern. Ihr haltet das Auswendige eures Gefäßes sauber, aber inwendig ist es voller Schmutz und Unrat. Gott hat kein Problem, wenn das Inwendige schmutzig ist, aber er hat ein Problem, wenn wir so tun, als ob es so nicht ist. Und deswegen sollen wir unser Gold und unsere Asche immer vor ihm zeigen. Ja, aber wir alle fangen an mit dem Gold, wo wir meinen, wir suchen Gold, wie Petrus auch. Ich muss mal gucken. Was ist denn hier los? Jetzt. Die ersten Jahrzehnte oder Jahre in unserem Glauben sind in weiten Teilen geprägt vom Selbermachen. Ob wir es wahrhaben wollen oder nicht, von weitgehender Selbsterlösung. Das ist auch das, was Hiob sagt, ich kannte dich vom Hörensagen. Ich habe dich von anderen, habe ich von dir gelernt, ich habe das akzeptiert, habe das abgelegt, aber ich habe dich selber eigentlich noch gar nicht gekannt. Wir sind in dieser geistigen Lebensphase sehr, sehr weit entfernt davon zu begreifen, was Paulus im Philipper 1,6 schreibt. Ich bin ganz sicher, dass Gott das gute Werk, das er in euch angefangen hat, auch weiterführen und am Ende, an dem Tag, an dem Christus wiederkommt, vollenden wird. Wir haben den Vers jetzt 5, 6, 7, 8, 9 Mal gehört und hier gilt auch der Satz von Paulus, dass ich euch immer wieder dasselbe predige, verdrießt mich nicht und macht euch umso gewisser. Es gibt ein paar Verse, die hoffe ich, dass die sich eingebrannt haben bei euch dann und dazu gehört Philipper 1,6 dazu. Denk mal immer wieder nach darüber. Angefangen hat er, weiterführen wird er, vollenden wird er. Und wir sind in diesen ersten Lebensjahren überzeugt von unserer eigenen Hingabe und Selbstdisziplin, von unserer Willensstärke. Wir glauben fest daran, dass die Erlösung ein gutes Gemeinschaftswerk zwischen Gott und mir ist. Er tut seinen Teil, ich tue meinen Teil. Aber in den Jahren und Jahrzehnten, und Gott hat damit auch gar kein Problem, er sagt, mach mal, renn mal, lauf mal los. Er hat ja auch Petrus nicht gleich konfrontiert mit seinem Schatten, sondern hat ihn erstmal machen lassen. Aber mit den Jahren, den Jahrzehnten kommen die ersten Glaubenskrisen, Lebenskrisen und die führen uns dann dahin, wo die Naivität und die Leidenschaft und der ungetestete Idealismus unserer Jugend und die erste Hingabe unserer Jugend schmerzlich getestet wird. Wir oft Versagen erfahren, Ablehnung erfahren, manchmal Einsamkeit erfahren und in oft ernüchternder Selbsterkenntnis geläutert werden. Und mitten in diesem Chaos, wo wir manchmal uns selbst fragen, glaube ich denn eigentlich noch? Ich hätte nie gedacht, dass ich der bin, der ich bin. Mitten in diese Selbstzweifel hinein kommt dann Gott und fragt, glaubst du wirklich, dass Gott, also durch den Heiligen Geist kommt dann natürlich, dass Gott selber trotz deiner Begrenzungen und Schwächen Hals über Kopf in dich verliebt ist. Das ist in diesen Momenten, wo du dich am unwertesten fühlst, kommt auf der Heilige Geist und konfrontiert dich mit der Liebe Gottes. Und das hat einen Sinn, weil du musst Gnade erfahren. Gnade musst du erfahren an dem Punkt, wo du dich ihr nicht für würdig hältst. Wenn du glaubst, dass du der Gnade würdig bist und wert bist und sie verdient hast, dann ist Gnade nicht mehr Gnade, sondern sie ist Verdienst. Sie ist einfach Belohnung, aber sie ist keine Gnade. Gnade ist immer unverdient. Und der erste Schritt, das zu erkennen, beginnt damit zu akzeptieren, wer und was du wirklich bist. Also deine geistige Armut, deine Schwäche, deine Ohnmacht, dieser göttlichen Liebe auszusetzen und sagen, Vater, ich kann es nicht. Um bei Petrus zu bleiben, vieler Liebe ist alles, was ich kann. Ich habe gedacht, ich schaffe Agape, aber ich schaffe es nicht. Jetzt hast du es verstanden, Lieber. Jetzt kannst du meine Lämmer weiden. Jetzt kannst du die Geschwister stärken. Und es ist der Moment, wo dann Gnade für uns kein Teamspiel mehr ist zwischen Gott und mir, auch kein frommer Überziehungskredit zwischen Gott und dir, sondern von Anfang bis Ende sein Werk an dir. Es ist der Moment, wo der fromme Würdigkeitswettlauf ein Ende hat, wo Gott der Vater dir wie einst zu König David sagt, hör mal mein Kind, nicht du baust mir ein Haus, ich baue dir ein Haus. Und da geht es um dein Lebenshaus. Er baut es dir und nicht du baust es ihm. Es ist der Moment, wo du wie Israel begreifst, dass Gottes Bund nicht bilateral ist. Ihr wisst, was bilateral ist. Beidseitig, beide Seiten erfüllen ihren Teil des Bundes, sondern unilateral, einseitig. Ja. Und du begreifst dann in dieser Phase mehr und mehr, dass du deine Seite des Bundes nie halten konntest und du verstehst, dass Gott es von Anfang an gewusst hat. Nochmal Hesekiel 16. Ich hoffe, es stört euch nicht, dass wir manche Verse wieder und wieder lesen. Die sind so wichtig, dass sie sich uns einprägen. Aber ich will an meinen Bund mit dir denken, der seit der Jugendzeit gilt, und werde einen ewigen Bund mit dir schließen. Dann wirst du dich an dein Verhalten erinnern und dich schämen. Es ist oft so, wenn wir mit Gnade konfrontiert werden, echter Gnade, dann ist auch oft Scham unsere erste Reaktion, wir schämen uns. Also mir geht es auch heute oft so, wenn mir jemand was schenkt, was ich nicht verdient habe oder mich lobt, wo ich es eigentlich gar nicht verdient habe, dann ist so Scham da und dann möchte ich gerne was zurückgeben irgendwie. Ich kann das nicht einfach so annehmen. Du wirst dich schämen. Doch das geht nicht von deinem Bund aus, wo Gott sagt, ich mache den neuen Bund. Ich selbst werde meinen Bund mit dir schließen. Dann sollst du dich erinnern und sollst dich schämen und nicht mehr wagen, den Mund aufzutun. Warum? weil ich dir alles vergebe, was du getan hast, spricht Jahwe. So, und das ist dieses Kapitel, wo ich heute Morgen auch nochmal gesagt habe, wo Gott sagt, du hast schlimmer gesündigt als Sodom und Gomorra. Aber ich kann nicht anders. Ich muss dir vergeben. Ich schaff's nicht anders. In Sacharja heißt es, ist nicht Ephraim mein geliebtes Kind, so oft ich ihm auch schelten muss, kann ich nicht anders. Ich muss mich über ihn erbarmen. Und das kann nur der verstehen, der Kinder hat und diese Kinder auch liebt und die manchmal sowas auf den Sack und den Seier gehen können und trotzdem bleiben sie deine Kinder. Jeremia 31, 31 bis 34. Pass auf, die Zeit wird kommen, spricht Jahwe, da schließe ich einen neuen Bund mit Israel und Juda. Er ist nicht zu vergleichen mit dem, den ich damals mit ihren Vätern schloss, als ich sie bei der Hand nahm und aus Ägypten herausführte, also der mosaische Gesetzesbund. Diesen Bund haben sie gebrochen. Und Gott wusste, dass sie diesen Bund brechen. Obwohl ich doch ihr Herr war, spricht Jahwe. Der neue Bund, den ich dann mit dem Volk Israel schließen werde, und es ist, ich sage es auch immer wieder, wir sind eingepfropft in den Ölbaum Israel, in diese Bündnisse. Das gilt, diese Verse gelten nicht Israel, die gelten uns allen. Den Bund, den ich dann mit meinem Volk, kann man auch sagen, schließen werde, mit meinen Kindern, wird ganz anders sein. Ich schreibe mein Gesetz in ihr Herz. Nicht auf steinernen Tafeln außerhalb, wo sie vor dir stehen, lies das, mach das, tu das. Und dann erfüllt sich das, was Gott eigentlich in den 10 Geboten gesagt hat. Nicht du sollst nicht töten, sondern du wirst nicht töten. Du wirst nicht Ehe brechen. Du wirst nicht stehlen. Du wirst Vater und Mutter ehren. Ich schreibe mein Gesetz in ihr Herz und lege es tief in sie hinein. Gott sorgt dann dafür, dass wir die Gebote halten und in uns haben. So werde ich ihr Gott sein und sie mein Volk. Dann muss keiner den anderen mehr belehren, niemand muss zu seinem Bruder sagen, erkenne doch Jahwe. Also ich brauche dann auch nicht mehr sitzen und schulen. Denn alle werden mich erkennen, vom Geringsten bis zum Größten. Denn ich werde ihre Schuld vergeben und an ihre Sünde nie mehr denken. Das ist dieser neue Bund. Der geht durch und durch vom Vater aus. Und diesen Bund hatte Gott schon von aller Ewigkeit her im Sinn. Gott hatte nichts anderes im Sinn als das. Er wusste, es geht gar nicht anders. Nicht der Mensch agiert, sondern Gott agiert. Nicht wir transformieren uns, sondern Gott transformiert uns. Und dies zu erkennen und darin zu leben, ist die Aufgabe unseres Lebens und besonders der zweiten Lebenshälfte der Geistlichen, wo wir langsam durch Erschütterungen durchgegangen sind, begreifen, wir schaffen es nicht, wo wir langsam lernen, was es heißt, aus Gnade zu leben. Und paradoxerweise kommen wir dahin nur durch Zerbruch unserer eigenen Stärke, unserer eigenen Moral und die erfahrene Einsicht, dass alles Gott zu erkennen, in Gott zu wachsen, in Gott zu bleiben, sein Werk der väterlichen Liebe ist und nicht mein Werk der Selbstdisziplin. Ja, und wie bei vielen biblischen Gestalten geht der Weg in die zweite Lebenshälfte, in die Reife, in Christus zu sein, durch Lebenswüsten, durch dunkle Täler manchmal. Und in der christlichen Mystik ist es auch bekannt als die dunkle Nacht der Seele. Es beschreibt, haben die alten Kirchenväter eine Zeit beschrieben, in der sie sich gefühlt haben, wie wenn Gott sich von ihnen getrennt hat und sie sich auch von Gott getrennt haben, wo Gott nicht mehr fühlbar war. Ich möchte mal, das wird so Johannes vom Kreuz zugeschrieben, der hat sich darüber sehr viel Gedanken gemacht, auch ein ganzes Buch geschrieben im Mittelalter. Aber ich zitiere daraus mal etwas, das hat mich sehr berührt damals, so vor 6 Jahren, wo ich in der Krise war. Die dunkle Nacht der Seele bewirkt eine tiefgehende Reinigung, eine Läuterung. Während der dunklen Nacht der Seele lässt du ab von allen Hoffnungen und allen Erwartungen und Tröstungen. Es ist alles vorbei. Und du lässt ab von dem Streben nach rein äußerlichem Erfolg. Doch wenn du durch die dunkle Nacht der Seele gegangen bist, hast du Klarheit gewonnen, große Klarheit. Geheimnisse dürfen dann Geheimnisse bleiben. Du machst keinen Versuch mehr, sie zu lüften oder sie zu verstehen. Wenn du durch die dunkle Nacht der Seele gegangen bist, kannst du genau unterscheiden, was hilfreich ist und was nicht, ohne Anstrengung. Und so wird die dunkle Nacht der Seele nach einiger Zeit hell. Voraus jedoch geht eine Zeit der völligen Desillusionierung. Sie ist gewissermaßen der Tod des eigenen alten Ichs. Alle Strukturen und nicht tragfähigen Glaubensinhalte zerbrechen. Vieles, was du vorher scheinbar gelernt hast, erscheint in einem neuen und manchmal fragwürdigen Licht. Der nächste Schritt, der auf die dunkle Nacht folgt, nennt man Nullposition. In dieser Position hat man wenig aus der Vergangenheit, auf das man sich berufen oder verlassen kann. Dann erst baut man eigene neue Erfahrungen auf und trifft von da an eigene Entscheidungen. Es ist der Moment, wo Hiob sagt, ich kannte dich vom Hörensagen, dann kommt die große Lebenskrise, jetzt hat mein Auge, mein inneres Auge dich gesehen. Also was Hiob eigentlich sagt, ist, jetzt ist mein Kopfglaube zum Herzensglauben geworden. Jetzt ist das, was hier in der Birne war, ins Herz gerutscht und ich habe verstanden. Die dunkle Nacht der Seele zwingt uns nicht nur, unsere bisherigen Vorstellungen von Ordnungen aufzugeben und vom Wissen, vom Erfolg oder Misserfolg, sondern sie zwingt uns auch zu warten, bis aus dem Dunkel der Nacht göttliches Licht und göttliche Führung kommt, die uns am Anfang, wenn auch tastend und dennoch voranschreiten lässt und uns mitten in der Finsternis immer mehr Licht zeigt von dem, was Gott mit uns tun möchte. Sie zwingt uns auch, das eigene Wollen als unzureichend wahrzunehmen und hinter uns zu lassen. Wer in der Nacht der Seele geht, gehen muss, der weiß sich ausgeliefert, aber auch von Gott gehalten. Doch wer diese Nacht aushält, bis er nur noch auf das Eingreifen Gottes warten kann, der erfährt in dieser dunklen Nacht und fortan weiter, sich immer mehr getragen, geführt und getragen. Zitat Ende. Ich habe so gedacht, das könntest du ganz toll vorlesen. Aber du kriegst es ja. Mich hat dieser Text sehr berührt, weil er hat mir damals enorm viel erklärt, wo ich auch nicht wusste, wo ist oben, wo ist unten, wo ist hinten, vorne, was ist los mit meinem Glauben. Alles scheint wie zerbrochen und zerbröselt. Und wir kommen sogar manchmal mehrfach im Leben in diese Wüste, in diese dunkle Nachterfahrung. Aber wenn wir uns gewöhnt haben daran, wenn wir sie erspürt haben, dann halten wir schneller und schneller still und wissen, dass in dieser Nacht Gott zu uns spricht und Neues aufbauen tut. Und wie gesagt, wir wollen in dieser Session den Blick nach innen richten, auf unser Leben. Wie wachsen wir als Christ? Wie wachsen wir in der Reife, in der Liebe und auch in der Moral? Wie wachsen wir richtig? Und wie gesagt, in der Sehnsucht auch nach einer Verbesserung unseres moralischen Verhaltens, also eines respektvollen Lebensstils gegenüber Gott und dem Nächsten, liegt auch gleichzeitig das Problem und die Versuchung von Religiosität. Ja? Nämlich aus dem Weg zu einem neuen, erneuerten Leben einen Würdigkeitswettbewerb zu machen, äußerlichen Verhaltens. Und interessant ist hier auch das Wort Religion mal näher zu betrachten. Das kommt vom lateinischen religio und bedeutet eigentlich gewissenhafte Berücksichtigung von Regeln, Sorgfalt oder Acht geben. Und gemeint war die gewissenhafte Sorgfalt in der Beachtung von Vorschriften. Religion. Das sagt eigentlich schon alles. Ich bin mehr mit den Vorschriften als mit dem Vorschriftengeber beschäftigt. Und diese Gefahr ist sehr oft, wenn wir Heiligung nur auf moralisches Verhalten reduzieren. Das ist richtig, das ist falsch. Ich frage mich auch gar nicht mehr, wann ich was mache, sondern ich mache nur etwas, weil ich denke, das sieht gut aus und das sehen die anderen, das sieht Gott. Das Judentum, ich habe es euch schon erklärt, erkrankte nach dem Rückführung aus der babylonischen Gefangenschaft, als die Synagoge und die Pharisäer und die Sadduzäer und die Schriftgelehrten entstanden, an einem unendlichen Wust tausender von Vorschriften, die zwar gut gemeint, aber tödlich den frommen Alltag regeln sollten und dann immer mehr bestimmt haben, wer ist drinnen, wer ist draußen. Das war dann am Schluss das Regelwerk, die sind drin, die sind draußen. Und es wurden dann klar abgegrenzt. Das sind die Sünder, die Unreinen, die darf man nicht mal grüßen, nicht mal berühren. Und das sind die, die drin sind. Und es führte dazu, dass das Maskentragen immer mehr in war. Und deswegen nannte Jesus auch die Pharisäer oft Heuchler. Und das griechische Wort ist eigentlich Maskenträger. Gemeint war die Theatermaske. Schauen wir das auch noch mal kurz an. Da haben wir noch mal das von gerade eben. Das auch. Lukas 11, 46. Jesus aber sprach, und wehe euch Schriftgelehrte, denn ihr ladet den Menschen unerträgliche Bürden auf. Ihr selber rührt die Bürden nicht mit einem Finger an. Das ist das, was passiert, wenn wir uns nur auf äußerliche Moral konzentrieren und die auch gesetzlich festlegen. Dann laden wir anderen Menschen Bürden auf. Und oftmals, wenn wir selber in der Bestimmerrolle sind, rühren wir die mit keinem Finger an. Matthäus 12, 7, wenn ihr aber wüsstet, was das heißt, ich will Barmherzigkeit und nicht Opfer. Da sehen wir wieder, Gottes Vorn- und Nachname ist Barmherzigkeit. Gott sagt, mir geht es um Barmherzigkeit und nicht um eure ollen Opfer. Ja? Aber für das Volk in ihrer Religiosität waren die Opfer wichtiger als Barmherzigkeit. So hättet ihr die Unschuldigen nicht verurteilt. Matthäus 23, 27, weh euch Schriftgelehrte und Pharisäer, ihr Maskenträger, ihr gleicht weiß geweißelten, gestrichenen Gräbern, die auswendig schön aussehen, aber inwendig voller Totengebeinen unrein sind. So erscheint ihr auch äußerlich vor den Menschen als gerecht, innerlich aber seid ihr voller Schauspielerei und Gesetzeswidrigkeit. Und hier haben wir wieder das Problem von einer äußerlichen Moral, die äußerlich gut aussieht, aber innen verwest alles und stinkt. Und wir alle sind in unserem Leben schon selbstgerechten Menschen begegnet, die äußerlich scheinbar gut aussehen, aber innen keine Liebe, kein Erbarmen, kein Herz und keine Güte haben. Und manchmal haben wir uns vielleicht auch selber dabei ertappt, dass wir genauso sind. Und das ist die Gefahr religiösen Lebens aus eigener Kraft und eigener Moral, religiösen Lebens, das sich selbst darauf fokussiert, Heiligung selber zu machen und Moral selber herzustellen. Gut gemeint versuchen wir Gott zu gefallen, demnächst ein Vorbild zu sein, und wir sind schneller in Selbstgerechtigkeit und Schauspielerei drin, als wir glauben. Und was oft so das K.O.-Argument drumherum ist, ja, wenn wir zu viel Gnade haben, dann werden wir lau, zu viel Gnade macht lau. Zu viel Gnade ist gefährlich, wir brauchen auch die Kante. Ne? Und das ist so tödlich, das ist so ein K.O.-Argument. Auch die frühen Christen waren nicht davon gefeit, wie wir lesen können im Galaterbrief. Paulus kämpfte beständig diesen Kampf zwischen Gnade und Gesetz. Das junge Christentum war in zwei Fraktionen gespalten, die paulinische Fraktion und die Gesetzesfraktion. Die sagten Gesetz und Gnade. Ohne Gesetz können wir gar nicht sein. Wir brauchen das Gesetz und wir brauchen Gnade. Und Paulus hat gesagt, wir brauchen Gnade, Gnade, Gnade. Und dann sagte er, nun will ich, Paulus, von euch Galatern wissen, habt ihr den Geist empfangen, weil ihr das Gesetz befolgt? Oder weil ihr die Botschaft vom Vertrauen, Glauben gehört habt. Begreift ihr das nicht? Wollt ihr wirklich in eigener Kraft zu Ende bringen, was der Geist angefangen hat? Und das ist exakt das, der das gute Werk des Glaubens in euch angefangen hat, der wird es weiterführen und vollenden. Und die Juden haben gedacht, diese Judenchristen, die eine Fraktion hat gedacht, naja, Gott hat schon angefangen, hat uns schon begnadigt, aber jetzt müssen wir Gas geben, jetzt liegt es an uns. Ne? Und dann entstanden diese beiden Fraktionen. Wie gesagt, wir wollen in dieser Session auf den Grund gehen und uns fragen, wie geht Heiligung, also ein moralisches, positives Leben, praktisch, wirklich? Wie überwindet die Liebe und nicht der fromme Krampf? Wie sieht der Vater mich und wie soll ich mich sehen. Besonders werden wir dabei drei Dinge betrachten: unser Schatten-Ich, unsere Maske und das nackte Ich. Schauen wir mal zunächst mal unser Schatten-Ich an, den Schatten, den wir alle haben. Da haben wir die drei Wesenszüge, die uns ausmachen, auch wieder so eine Art Trinität. Ne? Das Schatten-Ich ist die Überbetonung des Negativen, aber auch das Negative in uns. Und das wollen wir oft nicht wahrhaben. Das Masken-Ich ist diese Überbetonung des Positiven, das ist das Ego, was ich gerne öffentlich zeige. So, wir alle sind davor nicht gefeit. Auch ich trage eine Maske im gewissen Sinne vor euch. So, ich hoffe auch, dass ihr manches von mir nicht rauskriegt. So, das ist ganz klar. Und dann ist da unser wahres Ich. Gold und Asche, das, was wir wirklich sind, wie Gott uns sieht und wie wir uns eigentlich gegenseitig sehen sollten und der andere uns auch sehen darf, wie wir eigentlich miteinander umgehen sollten. Und damit wollen wir uns besonders beschäftigen. Wie gesagt, als Schatten-Ich betrachtet man in der geistlichen Begleitung und auch Seelsorge den von uns verdrängten Anteil der Persönlichkeit, für den wir uns eigentlich schämen. Als Petrus von Jesus hören musste, heute Nacht, ehe der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen, hat Jesus den Schatten von Petrus adressiert. Er sagt, Petrus, das ist dein Schatten, das ist deine dunkle Seite, das ist das, was Sünde in dir ist. Und Petrus wollte das nicht wahrhaben. Wir kennen den Vers ja auswendig, wo er sofort sagt, was ich? Nee, niemals, die anderen vielleicht, aber ich nicht. Ich werde mit dir in den Tod, ins Gefängnis und sonst wohin gehen. Schwupp zieht er seine Maske auf und sagt, Jesus, schau mich mal an, da ehrst du dich gewaltig. Und Jesus sagt, okay, warten wir es ab. Und dann kommt die Tröstung gleich, das ist das Schöne, ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube, dein Vertrauen in mich nicht aufhört. Und wenn du dann danach zurechtgekommen bist, begriffen hast, wer du wirklich bist, deinen Schatten erkannt hast, begriffen hast, dass ich dich trotz deines Schattens liebe, genauso liebe und dass ich Herr bin über deinen Schatten und den Schatten verwandeln werde, wenn du das nicht hier hast, sondern auch hier hast, dann stärke deine Brüder. Und das ist das große Paradox. Und wir alle müssen scheitern, müssen der Länge nach hinfallen, müssen Gnade und Liebe und Erbarmen wieder und wieder erfahren, damit wir echte Väter und Mütter in Christo werden und andere wirklich aufbauen, ermutigen und stärken können. Demgegenüber, wie gesagt, steht die Maske. Das ist die Persönlichkeit, die wir gerne sein möchten, die wir in unserem sozialen Umfeld, in unserem religiösen Umfeld gerne tragen, die auch der Gruppendruck manchmal von uns verlangt. Also unser Vorzeige-Image, das wir pflegen. Das kennt ihr vielleicht alles so ein bisschen in der Gemeinde. Wie geht's denn, Bruder? Herr Bruder, im Herrn immer gut, Halleluja, Amen. So. Das fromme Geschwalle, ich meine, das ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber so läuft es doch dann. Ne? Bloß nicht sagen, wie es wirklich aussieht. Ich meine, das hat sich Gott sei Dank in vielen Gemeinden, Gott sei Dank, verbessert. Ne? Da darf man auch mal mit der Flunsch rumlaufen und sagen, mir geht es nicht so gut. Ne? Aber oft tun wir so, ja, klar, so kleine Probleme hat jeder, aber schon alles okay. Ne? Wir tragen eine Maske. Zwischen dieser Maske ist dann unser reales Ich, die Person, die du wirklich bist, mit deinen Stärken und mit deinen Schwächen. Und man bezeichnet es auch als das nackte Ich, also das Ich, wo nackt ist, wo keine Maske, keine Kleider, keine schönen Feigenblätter drüber sind, wo keine Bäume es zudecken, das nackte Ich. Der Mensch, der du wirklich bist, ohne Maske. Und das ist der Mensch, der Gold und Asche ist. Und dieses Menschenbild wurde eigentlich wunderbar ganz am Anfang der Schöpfung abgebildet in diesem Satz, 1. Mose 2, 25. Und sie waren beide nackt, der Mensch und seine Frau, und sie schämten sich nicht. Und das ist das, wo Gott uns wieder hinhaben möchte, auch jetzt schon hier, dass wir uns zumindest vor ihm nicht schämen, wenn wir nackt vor ihm stehen. Wenn der Schatten zu sehen ist und auch das Gold zu sehen, zu sagen, Gott, ich bin der, ich bin. Gott sagt, ich bin der, ich bin. Und du darfst auch sagen, und ich bin der, ich bin. So mache ich das immer. So, und dann sind wir auf der richtigen Seite. Dann kann Gott mit uns arbeiten. Ja? Und dieses Nacktsein ist ein wunderbares Bild auch für unsere kleinen Kinder. Wer hat kleine Kinder von euch? Oder Enkelkinder? Guck dir mal die Bilder an. Kinder verstellen sich nicht. Sie leben ihr nacktes Ich aus. So sehen auch meine beiden Dudis aus, wie der da, wenn die essen, der Mund verschmiert bis zum Augenansatz. Oder hier, Opa rückt die Kohle raus. Kaufst du mir das, Opa? Da wird nicht gefragt, wie ist denn dein Kontostand oder so. Oder hier, die Jungs pillern einfach irgendwo mal gegen den Gartenzaun. Wir waren schwimmen im Schwimmbad im Hotel und da steht meine kleine Maus da und das interessiert sie gar nicht. Ne? Das sind so tolle Bilder dafür. Sie waren nackt und schämten sich nicht. Ne? Oder hier, da rennen sie mit den Windeln rum. Unser anderer Kleine war auch, hat es geschafft, sich unentdeckt in den Swimmingpool reinzubewegen, in den Kinderpool, und hatte ihre Windel noch an. Und dann kam sie raus und dann war so ein Windelpopo, so die Windel war richtig voll. Und der ganze Pool, die Eltern lachen so wohlwollend, ne? Also, und das war, hat so goldig ausgesehen. Und in dem Moment merkst du eigentlich, wie, ja, das ist das nackte Ich, wie wir eigentlich sein sollten, uns nicht schämen. Na, das nackte Ich, da guck dir mal das Bild an, ne, so das Manipulierende. Und wir tun oft so, wir täuschen, ah ja, ist schon alles gut, ja, völlig okay, Arschloch. Und bei Gott machen wir es genauso, ne, so, ja Gott, Halleluja, Herr, gepriesen, gelobt sei dein Name, du Sack. Und wir begreifen gar nicht, dass Gott alles weiß. Wie David sagt, jedes Wort, das auf meiner Zunge ist, das ich noch nicht ausgesprochen habe, ist vor dir schon ausgesprochen. Und deswegen, Gott sieht dich, er sieht dich ganz genau, wenn du so machst. Ne? Oder diesen hier, ich will nicht. So, und deswegen müssen wir uns nicht verstellen. Gott liebt uns. Und so wie er Adam und Eva geliebt hat, auch nach dem Fall und vor dem Fall und während dem Fall, so liebt er auch dich. Da gibt es keinen Bruch, keine Enttäuschung in Gott. Er wusste, was mit Adam und Eva passieren würde. Er wusste, was mit deinem Leben passieren würde. Er wusste, was mit Petrus passieren würde. Für ihn war das alles klar und hatte für alles schon die Lösung parat. Nämlich dieses Versprechen, ich werde dich vollenden. Schauen wir uns mal auch hier ein paar Verse an. Jeremia 31,3. Von ferne ist der Herr mir erschienen. Und dann sagt Gott, mit ewiger Liebe habe ich dich geliebt. Also ich habe dich von Ewigkeit zu Ewigkeit, vor allen Ewigkeiten schon geliebt. Ich habe dich nicht angefangen erst zu lieben, nachdem ich dich 10 Jahre als Christ beobachtet habe. Naja gut, also zu 75% lebst du ein einigermaßen akzeptables Leben. Ich habe dich lieb. Halleluja, Amen, Herr, ich habe es gewusst. Ne? Mit ewiger Liebe habe ich dich geliebt. Darum habe ich dir meine Gnade so lange bewahrt. Jetzt kommt es nämlich. Ne? Ich habe dir Gnade lange bewahrt. Ich habe dir immer wieder Gnade gegeben. Warum? Weil ich dich lieb habe. Ich kann nicht anders. Ich liebe dich. Johannesbrief, Kapitel 1, 4 bis 19. Wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Das ist auch das, was ich immer wieder sage, was wir als Pastoren eigentlich den Leuten beibringen müssen. Wir müssen erstmal 10 Jahre lang den Leuten predigen und sie dahin bringen, zu begreifen, dass sie von Gott geliebt sind. Das musst du erstmal erfahren. Ich sage auch immer wieder zu Gott, Papa, hilf mir, spürbar, fühlbar, messbar. Wie es in den Psalmen heißt, schmecket und sehet, wie freundlich der Herr ist. Da gibt es dann dieses christliche Abgehoben. Ja, ich muss ja nichts sehen, ich muss auch nichts kriegen. Herr, ich glaube, dass du mich liebst. Oh, Halleluja. So dieses fromme Geschwalle, dieses Gesülze. Ich bin da sehr pragmatisch und das ist auch biblisch. Ne? Und sage, Herr, in deinem Wort steht, schmecket und sehet. Tu ein Zeichen an mir, ein Zeichen deiner Güte, dass du es gut mit mir meinst. Das ist auch im Psalm. Ne? So, da geht es um das Taktile, das Berührende, das Spürbar, Fühlbar, Messbare. Und da sollten wir uns nicht schämen, immer wieder Gott zu bitten, Herr, lass mich erfahren, dass du mich liebst. Lass es mich erfahren in einer Weise, dass es für mich Realität wird. Ja? Ich meine, da ist jemand total verzweifelt, dann kann ich schon herkommen und sagen, ah Bruder, Schwester, der Herr liebt dich, schau mal den Bibelvers. Und der ist in so einem Loch drin, das nützt ihm gar nichts. Ne? Da gehe ich lieber her und sage, oh Papa, gieß mal so richtig Ladung, Liebe und Segen, der spürbar, fühlbar, messbar ist über ihn aus. Und oft passiert es und die Leute kommen und sagen, oh, das ist brutal, was passiert ist, glaub's gar nicht. Ne? Und wenn wir das wieder und wieder erfahren, dann wächst der Spiegel der Liebe auch in uns und wir können immer mehr lieben, weil wir auch uns geliebt wissen. 1. Petrus 19 bis 20, Kapitel 1. Ihr seid erkauft mit dem teuren Blut Christi als eines unschuldigen Lammes, unbefleckten Lammes. Und da ist auch nochmal, der zuvor ersehen ist, ehe der Welt grundgelegt war. So dass Gott in Christus Mensch würde, sein Leben für uns hinlegen würde, war schon geplant, bevor diese Welt überhaupt geschaffen wurde, bevor der Mensch überhaupt geschaffen wurde, stand das schon alles fest. So das muss uns immer wieder klar sein, Gott ist nicht überrascht, er ist auch nicht überrascht von dir, dein Leben überrascht ihn nicht. Er weiß schon ganz genau, was du getan hast, tun wirst, und du kannst ihn nicht überraschen. Er sah den Fall des Menschen schon vor der Schöpfung und Gott sah auch die Lösung und die Erlösung. Und wir müssen auch mal lernen, einen ewigen Fokus, unser Leben mal aus der ewigen Perspektive zu betrachten, nicht nur aus der kleinen, begrenzten Perspektive unseres Daseins. Gott kommt aus der Ewigkeit, geht in die Ewigkeit und er hat uns schon von Ewigkeit her geliebt. Schauen wir mal einen anderen Vers an. Lukas 15,11, kennen wir natürlich alles, ne? Das ist das Gleichnis der verlorenen Söhne. Das ist eines meiner absoluten Lieblingsgleichnisse. Manche sagen, oh Uwe, jetzt schwätze schon wieder davon, sage ich, das ist mir scheißegal, ich schwätze noch viel, viel mehr davon, weil da ist das ganze Evangelium so klasse drin. Da heißt es, und Jesus sprach, ein Mensch hatte 2 Söhne, Punkt. Bleiben wir mal hier bei diesem ersten Satz einfach stehen. Ein Mensch hatte 2 Söhne. Man könnte auch sagen, der hatte 2 Geschöpfe oder 2 Erzeugnisse. Aber was sagt es hier? Der hatte 2 Söhne. Ab wann waren die denn Söhne? Vom ersten Moment an. Aber wer hat gewusst, dass sie Söhne sind? Wussten sie es, was Sohnschaft wirklich bedeutet? Beide wussten nicht, was Sohnschaft wirklich bedeutet. Der Vater wusste es. Und das ist auch das, wir werden auch geboren in diese Welt. Jeder Mensch ist zunächst mal ein Geburtsgeschöpf Gottes, ein Kind Gottes. Das Problem ist nur, wir wissen es nicht. Da gibt es diese geistige Amnesie, die Sünde heißt, wo wir das vergessen haben, wer wir sind. Und so auch mit diesen beiden Söhnen. Das ist interessant, dass Jesus sie gleich als Söhne bezeichnet. Söhne. Aber sie haben beide noch nicht gewusst, was es heißt, Söhne zu sein. Und beide müssen erst einmal diese Sohnschaft entdecken. Und der eine durch Rebellion und der andere durch Religion. Der eine meint, Rebellion ist der Weg, meine Identität zu finden. Der andere sagt, Religion ist der Weg. Und beide scheitern. Auch der Religiöse, der alles richtig macht, der zu Hause bleibt, der Papa gehorcht, der alles zehnfach genau erfüllt, hat nicht begriffen, was es heißt, Sohn zu sein. Denn als der Junge nach Hause kommt, der Vater ihn liebevoll umarmt, begnadigt, ein Freudenfest veranstaltet, ist er stinksauer. Wisst ihr auch, warum der noch sauer war? Er war ja der Erstgeborene. Und die Erstgeborenen haben immer den Löwenanteil des Erbes bekommen. Also man kann sagen, so vielleicht 40% des Erbes. Und der Rest wurde unter den anderen aufgeteilt. Aber wisst ihr, warum der Erstgeborene den Löwenanteil bekommen hat? Bitte? Er musste für den Fall, dass eines der Geschwister in Not geriet, für die Geschwister sorgen. Er musste für die Familie sorgen. Er musste die Vaterstelle übernehmen. Und das hat ihn so genervt, weil er wusste genau, was hat denn der Vater gemacht bei dem verlorenen Sohn? Er hat ihm was an die Hand gesteckt? Einen Ring. Das war das Zeichen dafür, du kriegst wieder ein Erbe. Asche, Geld, Money, Money. Du kriegst Schuhe an die Füße, du wirst kein Sklave, sondern ein geschäftsfähiger Mann. Ja. Und das hat ihn so enorm gewurmt auch noch. Ne? Der Sack hat sich so blöd benommen und kriegt dann auch noch das vorne hinten reingeschoben von mir. Ja. Und dann schimpft er mit seinem Vater, dass er nie was gekriegt hat. Und da wird so klar, wie Menschen, die in Religiosität leben, keine Identität oft haben, dass sie geliebte Kinder sind, geliebte Söhne und Töchter sind. Für sie ist Gott nur ein Befehlsgeber und sie sind der Befehlsempfänger. Und sie gehorchen zwar, aber der Gehorsam, die Motivation der Gehorsam ist nicht Liebe. Es ist Angst, es ist Furcht, es ist Scham. Es ist jemand sein zu wollen und nicht zu gehorchen, weil sie jemand sind. Und es ist interessant, dass Gott um beide wirbt und beide müssen nach Hause finden. Beide müssen ihre Sohnschaft erkennen. Und es ist das Werk des Vaters, das er es erkennen lässt. Schauen wir uns nochmal kurz mit einem Jump, gehen wir nochmal zu dem jungen Sohn aus Lukas 15. In den meisten evangelikalen Ausdeutungen ist er die Hauptperson und er wird meistens auch nur benutzt, um zu zeigen, wie schön es doch ist, Buße zu tun und wie Gott auf den Büßer wartet. Ich weiß nicht, wer von euch Henry Nouwen kennt, der hat ein tolles Buch geschrieben, Nimm sein Bild in dein Herz. Das ist ein Buch über das Bild vom verlorenen Sohn in der Ermitage. Und da hat er Hammer geschrieben. Ich habe geheult, als ich das Buch das erste Mal gelesen habe. Kann ich euch wärmstens empfehlen. Und da beschreibt er diese sogenannte Buße des Jungen als eine Selbstbedienungsreue. Ja. Denn der war keineswegs so edel und so. Der hat dann dort Buße getan und er hat umgekehrt. Es ist interessant, wenn du das mal liest. Als er in der Fremde ist, kommen ihm so die Gedanken, das ist schon toll. Ich meine, er begreift, wow, ihm fällt auf, dass die Diener seines Vaters ein besseres Leben haben als er, dass die Sklaven besser versorgt sind als er. Das ist aber auch sehr egoistisch auch irgendwo. So denkt, Mensch, Mist, mir geht's schlechter als denen. Und jetzt ist interessant, jetzt kommen wir mal zu seiner sogenannten Buße. Oh, der hat Buße getan. Ich will mich aufmachen, er plant es richtig, zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen, Vater, ich habe gesündigt. Okay, gut. Vor dem Himmel und vor dir. Und jetzt kommt der erste Satz der Selbstbestrafung. Ich bin nicht mehr wert, dein Sohn zu heißen. Ich glaube, dass jeder Vater schon protestiert hätte und gesagt, Moment mal, wer hat dir das gesagt? Ein Mann hatte zwei Söhne. Wie sagt Jesus über Zachäus, als er ihm erklärt, ich will mein Geld all den Armen, sondern auch dieser ist ein Sohn Abrahams. Er sagt nicht, der ist ein Sohn Abrahams geworden, er ist ein Sohn Abrahams gewesen. So, das ist seine Idee. Papa, ich bin nicht mehr wert, dein Sohn zu sein, diese heroische Selbstbedienungsreue. Mache mich zu einem deiner Tagelöhner. Hier kommt jetzt der Deal. Papa, also ich biete dir an, klar, volles Gehalt geht nicht mehr, Chefsessel geht auch nicht mehr, aber 450 Euro Job, das wäre doch ein Deal. Und eine kleine Dienstwohnung. Und seine Gedanken waren, also wenn ich das dem Papa sage, da ist der wahrscheinlich volle Kanne gerührt, da sieht er auch meinen Buße und dann bleibt ihm gar nichts anderes übrig, als Ja zu sagen. Und ich bin mal fein raus fürs Erste. Das ist die eigentliche, wahre Geschichte dahinter. Henry Nouwen hat es wunderbar beschrieben, Selbstbedienungsreue. Ich bediene mich selber. Und dieses adamische Muster des Maskenauflegens ist auch hier sichtbar. Das Verlangen, sich selbst zu richten, etwas als Ausgleich zu leisten, ist übermächtig und überschattet die Fähigkeit, vor Gott nackt zu erscheinen. Also einfach zu sagen, ich komme nach Hause, Papa, hier bin ich. Es tut mir leid und trotzdem nicht wirklich leid, aber darf ich bei dir sein? Das ist das, was ich euch gesagt habe, wer Adam und Eva, anstatt in den Wald zu rennen, die Feigenschürze zu bauen, direkt nachdem sie gesündigt haben, zum Vater gerannt und gesagt, Papa, wir haben genau das gemacht, was wir eigentlich nicht sollten. Aber wir haben es gemacht. Ich glaube, 6000 Jahre Menschheitsgeschichte wären in einem Moment abgekürzt gewesen. Und Gott wäre am Ziel gewesen mit den Menschen. Und da sind wir wieder beim Schatten und der Maske. Wir sind Weltmeister im Maskentragen. Die Maske ist das Überbetonen des Positiven, um den Schatten zu verbergen. Auch der Junge hat seinen Schatten nicht gezeigt. Was macht der Vater? Er rennt ihm entgegen, umarmt ihn, lässt ihn gar nicht zu Worte kommen, kriegt sofort den Mantel um, kriegt den Ring an den Finger, die Schuhe an den Füßen, das Fest wird gemacht. Das ist das, was so beschämend ist. Gott kommt mit Gnade. Und das Krasse ist, Jesus lässt den Vater was tun? Das heißt, er stand den ganzen Tag, die ganzen Tage, die ganze Zeit schon immer auf seinem Hügel und hat die Straße runtergeguckt. Wo ist der Kerle? Wo kommt der Kerle? Kommt er jetzt nicht endlich? Ne? Und das ist das, Gott weiß. Und er weiß auch um unsere Selbstbedienungsreue. Er weiß um unsere Masken, die wir tragen. Und er nimmt sie liebevoll ab und entwaffnet uns. Und er hat es auch geschafft, den älteren Bruder zu entwaffnen. Auch wenn das explizit nicht in der Bibel steht. Die Sehnsucht unseres himmlischen Vaters war von jeher, dass wir unverstellt vor ihm nackt wie Kinder leben und seiner wiederherstellenden Gnade, wo wir sie brauchen, vertrauen. Und das ist so wunderbar im Johannesbrief Kapitel 1, Vers 7 bis 9 beschrieben. Ne? Wenn wir aber im Licht leben, so wie Gott im Licht ist, sind wir miteinander verbunden. Punkt. Also was Gott sagt, komm doch in mein Licht. Und im Licht sieht man alles. Da gibt es nichts, was man verstecken kann. Komm in mein Licht. Und das Blut seines Sohnes macht uns von jeder Sünde rein. Es gibt keinen Grund, nicht ins Licht zu kommen. Denn im Licht macht uns das Blut von allem und jeder Sünde rein. Es gibt nicht eine Sünde, die zu groß, zu schwer, zu breit, zu tief, zu fett ist. Wenn wir unsere Sünde bekennen, so ist der treu und gerecht, dass er uns vergibt. Und das ehrt Gott, wenn wir das glauben, wenn wir das tun. Und wenn wir dieser Versuchung widerstehen, im Schatten zu bleiben, im Dunkel zu bleiben, unsere Sünde klein zu reden oder sie nett zu kaschieren oder uns selber mit einem Angebot des Sündenmanagements kommen, wie der Sohn sagt, hey, mach mich zum Tagelöhner und Gott, ich mach das. Oder was wir auch auf kirchlicher Seite oftmals leider in der katholischen Kirche diese Bußübungen, die angeboten wurden. 40 Ave Maria, 30 Vater Unser und 10 Peitschenhiebe, früher noch Tak-Tak, diese Selbstkasteiungen. Und wir Charismatiker, wir haben andere Formen der Selbstbestrafung erfunden. Aber hier sagt Gott ganz klar, hey, wenn du im Licht bist, wie ich im Licht bin, dann sind wir doch verbunden. Ja? Wenn wir behaupten, ohne Schuld zu sein, belügen und betrügen wir uns selbst und verschließen uns vor der Wahrheit. Komm mit deiner Schuld, komm so wie du bist, einfach zu ihm hin. Und wenn wir unsere Sünde bekennen, dann zeigt Gott sich treu und gerecht. Er vergibt, er reinigt. Und was heißt reinigen? Er heiligt uns. Er sorgt dafür, dass die Sünde, die Kraft der Sünde in deinem Leben mehr und mehr verschwindet. Er reinigt uns von allem Unrecht. Und im Licht zu leben heißt nicht, eine sündlose Heiligengestalt zu sein, sondern so wie ich bin mit meinem nackten Selbst, meinem echten Ich, meiner Asche jeden Tag zum Vater zu kommen und es auszuhalten, dass er mir vergibt. Es auszuhalten, dass ich heute vielleicht schon wieder Vergebung brauche. Es auszuhalten, dass ich vielleicht jetzt zum 15. Mal komme mit derselben Sache, wo Jesus doch ausdrücklich gesagt hat, nicht 7-mal, sondern 7-mal, 70-mal, 490-mal pro Tag, pro Fall sollst du vergeben. Wie viel Mal mehr wird Gott uns dann vergeben? Und Gott weiß ganz genau, dass manche Dinge Zeit brauchen, bis wir sie überwinden. Ich weiß nicht, ob ich das euch mal erzählt habe, als ich Vollzeitpastor wurde im CZK, war ich ganz arg gebunden in Spielsucht. Also nicht Glücksspiel, sondern Computerspiel. Ballerspiele, Actionspiele. Und ich hatte so ein schönes Ballergame, das hieß Vietcong, und da hat man den Vietcong gejagt im Dschungel mit einem M16 Sturmgewehr. Und ich habe das geliebt. Ich habe in jeder freien Minute, saß ich in meinem Büro, wenn die Sekretärin weg war oder nicht hingeguckt hat, und habe geschossen und geballert und gemacht. Ich war richtig süchtig danach. Ich habe manchmal nachts bin ich aufgestanden und habe an meinem Laptop heimlich gespielt, wenn Silvia tief geschlafen hat. Und ich habe natürlich gewusst, das ist nicht gut und das ist nicht richtig und als Pastor, igitt, aber ich habe es nicht geschafft, davon loszukommen. Ich habe alles Mögliche versucht. Das Erste, was ich gemacht habe, ich habe die Diskette zerbrochen, nur um mir nächsten Morgen eine neue zu kaufen. Dann habe ich gedacht, jetzt mache ich eins, ich mache mir eine Sicherungskopie, weil wenn ich die CD wieder zerbreche, habe ich eine Sicherungskopie. Und Gott hat sich halb tot gelacht im Himmel, ne? Über meine Tricks und Tricksereien. Und ich war so verzweifelt, ich habe ein paar Mal die Disketten oder diese CDs zerschnitten und hatte aber Sicherungskopien. Ne? Und Gott hat irgendwann gesagt, hey Uwe, hör auf mit diesem Affenzirkus und hör auf, es selber zu versuchen. Lass los und vertrau mir. Da habe ich gesagt, ja wie? Lass los, ist das so schwer? Hör auf. Ja, aber, denn wenn du spielst, dann komm und bitt mich um Vergebung und ansonsten versuch einfach zu widerstehen. Aber wenn du fällst, komm zu mir und mehr erwarte ich nicht. Da habe ich gedacht bei mir selber, das ist zu einfach. So, ich habe irgendwas muss ich doch machen. Ne? Und dann habe ich aber mich darauf eingelassen und das war dann spannend zu sehen. Im nächsten, es ging fast noch 4-5 Monate, wurde das langsam weniger und weniger und weniger. Die Tage ohne Spielen wurden mehr und mehr und mehr. Und irgendwann, so nach 5 Monaten, hatte ich es geschafft, den Computer nicht mehr für das Spiel anzuschalten. Und ich war so begeistert und habe gesagt, Herr, jetzt vernichte ich das Spiel. Und Gott sagt, nein, du wirst es in deiner Schublade liegen lassen, ein Jahr. Wen ich frei mache, der ist wirklich frei. Und da habe ich mich erinnert an meine Frau, als sie sich bekehrt hatte, da hat sie war sie Kettenraucherin und sie ist auch frei geworden in einem Prozess und hatte 2 Stangen Zigaretten. Bei dir war es schnell. Aber das Interessante ist, sie hat auch die Stangen nicht weggeschmissen, sondern behalten. Und das ist das, wo du sagst, wenn du frei bist, bist du wirklich frei. Und ich war so frei, dass ich auch nicht über andere mich geärgert habe, die Computerspiele gespielt haben. Weil ich konnte mich sogar mit denen freuen, dass die wussten, wo der Ausschnallkopf ist. Aber mir hättest du ein Spiel, mir kannst du auch heute ein Spiel auf den Bauch binden. Es juckt mich nicht. Es tönt mich in keinster Weise an. Aber ich habe auch gar kein Problem mit Leuten, die spielen. Und ich würde auch nicht eine Predigt gegen das Computerspielen halten. Weil ich sage, wenn du den Ausschaltknopf findest und es kein perverses Spiel ist, warum nicht? Es ist uns nicht verboten, aber es soll uns nichts gefangen nehmen. Und so ist es das, wo Gott uns manchmal, wie bei meiner Frau, spontan befreien kann. Und manchmal ist es ein Prozess. Aber auch der Prozess ist wertvoll. Und vertraue diesen Prozessen. Komm ins Licht, bekenn deine Schuld. Er vergibt, er reinigt, er heiligt dich von allem Unrecht. Und wie gesagt, manchmal geschieht es spontan und manches ist ein Prozess. Aber im Licht zu leben heißt, wie ein unverstelltes Kind zu Gott hinzukommen und zu sagen, hier bin ich, bitte helf mir. Ne? Hier nochmal haben wir unsere Kinder. Er rief ein Kind zu sich, stellte es mitten unter sich und sprach, wahrlich, ich sage euch, es sei denn, dass ihr umkehrt, Metanoia, neu denkt, anders denkt und werdet wie die Kinder. Nicht unbedingt kindisch werden, aber dieses naive, einfache, unverstellte Leben, dieses sich nicht verstellen vor Gott. Wenn dein Mund sapprig und vollgesudelt ist, dann ist es so. Ja? Wenn du mit der Windel rumrennst, dann ist es so. Ne? Und wenn du nicht willst, dann ist es auch so. Du musst dich vor Gott nicht verstecken. Und das ist Heiligung in Christus. Wer sich nun selbst erniedrigt wie dieses Kind, wird der Größte sein im Himmelreich. Wenn wir uns vor ihm erniedrigen, kann er uns erhöhen. Und mit diesem Satz lädt uns Jesus ein, unser nacktes Ich ohne Maske, ohne Scham vor ihn hinzustellen, jeden Tag, wie Kinder, die sich ihrer Begrenzung nicht schämen. Und was uns oft unseren Schatten hinter Masken verbergen lässt, ist ein falsches Gottesbild. Das ist das Problem. Deswegen ist viel wichtiger, ist, anstatt als moralische Übung zu trainieren, ist es das richtige Gottesbild zu haben. Ja? Ein falsches Gottesbild, das wir seit Adam in uns tragen und das nur durch die Erfahrung unkonditioneller Liebe und Vergebung korrigiert werden kann. Und genau das, dazu gehört paradoxerweise die Erfahrung des Hinfallens und des Sündigens, des Versagens, wo dein Schatten offenbar wird, der Betrug der Maske entlarvt wird und du Gottes unglaubliche, unbegreifliche und skandalöse Gnade und Liebe erfährst. Wie gesagt, Zachäus ließ sich darauf ein, mit seinem Schatten geliebt zu werden. Er hat nicht von dem Baum runter trompetet. Ja, aber ich bin doch ein Oberzöllner, ich bin nicht wert, dass du in mein Haus kommst. Ne? Er ist gefolgt dieser Einladung, ihn einzuladen. Nochmal dieser Satz, was du bekämpfst, bleibt, was du liebst, wird überwunden. Das gilt für andere Menschen, bekämpf andere Menschen und versuch sie in dein Idealbild umzuwandeln. Du wirst vielleicht maximal den anderen manipulieren. Bekämpf dich selber, kämpfe gegen deine Sünde an. Das hört sich so schön heroisch an, ja. Aber versuch's mal, ich habe es oft genug versucht und du wirst verlieren. Aber fang an, dich zu lieben, wie Gott dich liebt. Nicht die Sünde zu lieben, dich zu lieben, dich als geliebtes Kind Gottes zu sehen, zu vertrauen, dass der Vater in seiner Liebe einen Plan hat für dich, um dich frei zu machen. Dann wirst du merken, wie er die Sünde mehr und mehr entwaffnet. Das heißt nicht, dass wir einfach so in den Tag reinleben. Ne? Wie gesagt, wenn ich da jetzt sehe, dass da fällt hier ein 10-Euro-Schein raus und ich sage, ich warte mal auf, ich renne sie bald nach unten und dann 10 Euro erbeutet. Ne? Das, vielleicht ist manchmal der Drang da, aber dann sollte ich schon lernen, meine Impulskontrolle zu benutzen, zu sagen, nee, das mache ich nicht, ich mache das Gegenteil. Ne? Oder du siehst einen tollen Männerhintern oder einen tollen Frauenhintern, ne? Und da kannst du überlegen, gucke ich 3, 4, 5, 6 Mal hin und noch mehr hin und noch mehr hin. Oder ich kann sagen, okay, oh, ja, alles klar, okay, ich wende meinen Blick ab. Ja, lass uns da ganz offen reden darüber. Wir alle haben mit diesen Problemen so oder auch mit anderen Problemen zu kämpfen. Und da dürfen wir Impulskontrolle versuchen. Aber es geht darum, was ist, wenn wir es nicht packen, wenn wir versagen? Dann darf ich zum Vater kommen und sagen, Papa, ich schaff's einfach nicht. Und nicht, oh Gott, jetzt muss ich mich irgendwie verstecken, jetzt muss ich mal auf Distanz gehen. So darfst du mich nicht sehen, Gott. Das ist ja mehr als peinlich, ne? In deiner größten Peinlichkeit trete zu ihm hin und sag, Papa, es ist so. Ich habe damit ein Problem und da ein Problem. Wenn wir ins Licht kommen, wie er im Licht ist, ist er treu, dass er uns alles vergibt. Und das ist so entspannend, so zu leben auch dann. Du hörst auf, dich selbst zu verdammen, dich selbst zu entwerten, dich selbst abzulehnen. Du beginnst, dich zu lieben. Nicht die Sünde zu lieben, aber du liebst dich trotzdem, sagst, ich bin geliebt, weil Gott mich liebt. Und ich habe den Glauben, die Hoffnung, dass er in mir auch diese und diese Fehlverhaltensmuster erledigen, eliminieren wird. Das ist das, was sein Wort versprochen hat. Was du bekämpfst, bleibt. Was du liebst, wird überwunden. Das ist das, was Römer 12, 21 sagt. Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem. Heilung selber in die Hand zu nehmen, wird uns wie den älteren Bruder der verlorenen Söhne selbstgerecht, hartherzig machen und fern von unserer Identität als geliebte Tochter. Du wirst immer wieder in Selbstentwertung und Selbstverachtung reinkommen und du wirst auch andere verdammen und andere verachten. Wenn wir uns aber mit den Augen Gottes sehen, dann sind wir ermutigt. Wo wir gesündigt haben, stehen wir auf, klopfen den Staub ab, richten unsere Krone gerade, bitten um Vergebung und gehen weiter. Bis wir wieder hinfallen, wir stehen wieder auf, klopfen den Staub ab, richten die Krone gerade, holen uns Vergebung ab und gehen weiter. So lange, bis wir frei sind. Das ist Glauben, 7x70 Mal. Ich kann dir nur immer wieder sagen, da ist kein Gott, der sich deiner schämt, weil du bist, der du bist, der dich verachtet wegen deiner Grenzen und Bindungen. Das ist ein Vater, der dich bedingungslos liebt, der dich gekannt hat, bevor du geboren wurdest, der um deine Ecken und jetzt ist die Batterie langsam, glaube ich, am Knabbern. Ich muss mich nicht hinter religiösen, frommen Masken verstecken oder hinter Selbsthass. Verführt uns das nicht zur Leichtfertigkeit und Laxheit? Ich sage ein ganz klares Nein, das tut es nicht. Denn wo du Gnade missbrauchst, ist Gott stark genug, dich auch durch die bitteren Früchte deines eigenen Missbrauchs zu erziehen. Da gibt es, damit kommen wir auch langsam zum Ende, diese wunderbaren Verse in Jeremia 2, 17, 19. Dort sagt Gott zu Israel, hast du dir nicht solches selbst bewirkt? Da geht es um die Leiden. Da klagt Israel, warum es so leiden muss. Und Gott sagt, hast du solches nicht selbst bewirkt, dadurch, dass du den Herrn, deinen Gott, verlassen hast zur Zeit, da er dich auf den Weg führte? Du strafst dich selbst mit deiner Bosheit. Du züchtigst, du erziehst dich selber. Das ist das Schöne, du erziehst dich selber mit deinem Abfall und du sollst erfahren, und einsehen, wie böse und bitter es ist, den Herrn, deinen Gott, also seine Wege zu verlassen und mich nicht zu achten, spricht der Herr der Heerscharen. Richard Rohr hat es wunderbar in diesem Satz zusammengefasst. Wir werden nicht bestraft für unsere Sünden, wir werden bestraft durch unsere Sünden. Und das ist auch so ein wunderbares Bild. Wir stellen Gott gern als den wütenden, zornigen Gott hin. Er ist nicht wütend und zornig. Er ist eher sogar traurig und ist bewegt über unsere eigene Dummheit. Und hier bringt es Gott auf den Punkt, hast du nicht das selber bewirkt? Ja? Du strafst dich selbst mit deiner Bosheit, du erziehst dich selbst mit deinem Abfall. Du sollst erfahren und einsehen, wie böse und bitter es ist, nicht in meinen Wegen zu gehen. Weißt du, wenn du meinst, dass du Gnade missbrauchen kannst, oh, ist ja Gnade da, dann spiel das Spiel ruhig weiter. Aber die Früchte werden dich einholen. Und das ist wie diese Pistole, die auf dich eigentlich gerichtet ist und du merkst es gar nicht, ne? Und deshalb sollte auch eine gesunde Gemeinde oder Gemeinschaft oder Lebensgemeinschaft ein Ort sein, wo wir auch untereinander immer weniger voreinander verbergen müssen. Mein Traum wäre, eine Gemeinde wäre ein Ort, wo wir wirklich die sein dürfen, die wir wirklich sind. Wo wir mit allen offen reden dürfen, wo ich gerade stehe und wo ich nicht Angst haben muss, dass der andere sagt, was, du? Ja, das hätte ich aber nicht gedacht, dass du da noch ein Problem hast, pfui Teufel. Ja. Sondern, dass wir offen miteinander werden, immer mehr. Und dass wir sagen, ich bin der, ich bin. Und dass wir einander unterhaken, ermutigen, stärken, aufrichten, Mut machen, weiterzugehen, zum Papa zu gehen und uns gegenseitig trösten, sagen, hey, da wird es einen Ausweg geben, da wird Gott dir raushelfen. Ich glaube, so manch einer würde auch dann schneller frei werden von manchen Problemen, wenn ihm das bewusst erfährt. Und ich möchte euch Mut machen, werdet diese Väter und Mütter, zu denen, das ist das, was Jesus zu Petrus gesagt hat, du wirst fallen, du wirst mich verraten, du wirst vollkommen versagen, du wirst meine Vergebung erfahren und dann, wenn du das begriffen hast, dass ich dich trotzdem liebe, trotz deiner Schwachheit, dann geh und stärke deine Brüder. Wem viel vergeben wird, der liebt viel. Wem wenig vergeben wird, der liebt auch wenig. Das ist so paradox. Uns hat man doch beigebracht, Sünde zu vermeiden. Ne? Aber Jesus sagt, nee, es ist genau das Gegenteil. Ich möchte abschließen mit einem Poem von Richard Rohr. Bevor wir nicht eingestehen, dass wir machtlos sind, werden wir die wahre Macht des Vaters nicht erkennen, akzeptieren oder auch nur suchen. Hör auf, es selbst zu versuchen. Hör auf, mit Gewalt gegen die Realität deiner Probleme anzurennen. Lerne das Geheimnis der Hingabe und des Vertrauens. Dann wird es geschehen. An dir, durch dich, mit dir, in dir und sehr oft trotz dir. Was du bekämpfst, bleibt. Was du liebst, wird überwunden. Und das ist in Christus sein. Heiligung, Wachstum in Christus. Meine Ohnmacht anzuerkennen. Ich habe das Thema auch noch vertieft, wer sich das anhören will. Es gibt auf unserer Download-Seite, das ist sogar zweiteilig über Ohnmacht. Von der Ohnmacht zur Vollmacht heißt es. Ich möchte gerne mit euch beten. Ist das okay? Vater, ich bete, dass du jetzt diese Worte zu unserem Herzen bringst. Vater, nimm uns die Angst manchmal, wo wir meinen, wenn wir uns nicht selbst kasteien und entwerten und verdammen und verurteilen, mit schlechtem Gewissen rumrennen, dass wir dann nicht wirklich Buße tun, dass wir es uns zu leicht machen. Vater, lass uns erkennen, dass dein Weg der Weg ist, dass wir ins Licht kommen mit dem, was wir gerade getan haben, mit dem, was an uns klebt und hängt, mit dem, wo wir nicht fertig werden und dass wir uns nicht schämen. Es gibt keine Sünde, die du nicht verstehst. Das Wort sagt uns, du bist in allen Dingen genauso versucht worden wie wir, zwar ohne Schuld, aber du hast den Atem der Versuchung gerochen, geschmeckt, gefühlt und du weißt, wovon wir reden. Du bist der Gott des Erbarmens, des Mitleids. Ich danke dir, dass du in Christus Jesus Mensch geworden bist, das Menschsein bis zur Neige ausgekostet hast, in allen Stadien, in allen Phasen. Vater, du verstehst uns durch und durch und dafür danken wir. Und ich bete, dass wir dich darin ehren, dass wir immer wieder zu dir kommen und rennen und sagen, Vater, das packe ich nicht, das packe ich nicht. Das bordert mich und das bordert mich immer noch. Aber ich komme nicht raus da, ich schaffe es nicht frei zu werden. Hilf mir. Vater, wir können nicht mehr als uns dir hinhalten. und deine Güte, deine Liebe erfahren, Vater. Und ich bete, dass diese vergebende Liebe und Gnade, die wir erfahren, uns transformiert zu Männern und Frauen, die Väter und Mütter in Christo werden, die andere erbarmend umarmen, andere ermutigen, sich dir anzuvertrauen, sich immer wieder dir anzuvertrauen, bis sie frei sind. Vater, lass uns Orte schaffen, in unseren Häusern, in unserer persönlichen Umgebung und auch da, wo wir das können, in den Gemeinden, wo wir diese bedingungslose Liebe und Annahme leben. Vater, wo wir keine Masken tragen, sondern wo wir wie kleine Kinder nackt rumlaufen und uns nicht schämen. Mach dein Haus zu einem Ort der Heilung, der Wiederherstellung, Vater. Und ich segne euch mit persönlichen Erfahrungen des Freiwerdens, mit persönlichen Erfahrungen, das, was ich euch heute gepredigt habe, ist zu erleben, zu erfahren, ganz konkret zu erfahren, wie der Vater frei macht. Papa, und so danken wir dir für unendliche Liebe und Güte. Eine Güte, die wir oft gar nicht verstehen. Vergib uns auch, wo wir oft ja, unser eigenes nicht vergeben können oder die Form unseres Vergebens auf dich projizieren, so wie es Petrus getan hat. Reicht 7-mal. Du bist so größer, so viel gewaltiger, so viel liebevoller. Und dafür danken wir dir. Segen jetzt auch die Nachtruhe, Vater, dass wir gut schlafen, dass wir erholt aufwachen morgen früh. Gib uns auch jetzt noch eine gute Tischgemeinschaft, Freude und gute Gespräche und segne uns auch morgen den Ausklang des Seminars. Vater, dass wir nochmal eine gute Schlusssession und eine tolle Fragerunde haben dürfen und gesegnet voneinander scheiden dürfen. In Jesu Namen. Amen. Amen.